Also ich hatte vorgeschlagen, dass wir 3 Minuten Pause machen oder 10. Wir haben 13 gemacht. Schön, oder? Alles besser hier als sonst wo. So, das Thema besser als. Ich habe hier mal eine kleine Übersicht an der Leinwand und auch in eurem Handout. Habt ihr so eine Tabelle, die über 2 Seiten geht? Das sind einige der Gegenüberstellungen. Wenn man genauer hinschaut, findet man im Hebräerbrief noch mehr. Es beginnt mit der Redeweise. Die Redeweise Gottes im Alten Testament und gegenübergestellt die Redeweise Gottes durch Christus. Dann die Herrlichkeit, da wird Mose mit Christus verglichen. Mose war nur Diener, Christus ist Sohn. Kapitel 3, verheißenes Ziel, die Sabbatruhe, eigentlich ist Kapitel 4. Israel hat die Sabbatruhe nicht erreicht, der Gemeinde ist die Sabbatruhe, nämlich der Himmel, in Aussicht gestellt. Und dann in Kapitel 5 und weiter in Kapitel 7, der Hohepriester, Jesus als Hohepriester, gegenübergestellt den levitischen Hohepriester. Und da kommt ein ganz spannendes Thema, die Sache mit Melchisedek. Das ist total einmalig im Neuen Testament. Nirgends im Neuen Testament ist sonst von Jesus als melchisedekinischer Hohepriester, also als Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks, vorgestellt. Nur im Hebräerbrief und da sehr ausführlich. Ein total spannender Abschnitt. Hat jemand schon mal eine Predigt über Melchisedek gehört? Tatsächlich? Oh, ihr seid in guten Gemeinden. Ich habe meiner Frau vorgeschlagen, dass wir unseren Sohn Melchisedek nennen, weil der Name ist total bedeutsam, es ist richtig gut. Ich konnte mich nicht durchsetzen. Der heißt jetzt Samuel, geht auch. Ein anderer Prophet. Kein Priester. Immer wenn ich einen Levi sehe, es gibt viele Kinder, die Levi heißen, denke ich, Melchisedek ist eigentlich besser, lest einen Hebräerbrief. So, dann geht es weiter. Die Hoffnung. Ja, es wird beschrieben, wir haben eine bessere Hoffnung. Im Alten Testament gab es eine Hoffnung, aber dann wird in Kapitel 7 gesagt, es war in Schwachheit und Nutzlosigkeit. Also ein knallhartes Urteil über das alttestamentliche Priestersystem. Es war nutzlos. Das ist eine harte Nummer für die Leute damals gewesen. Wir haben jetzt eine bessere Hoffnung. Dann ist vom Bund die Rede in Kapitel 8. Im Alten Testament gab es einen Bund, aber wir haben einen neuen Bund. Und es wird gesagt, es ist ein besserer Bund. Dann auch das Heiligtum. Da ist von der Stiftshütte die Rede, von einem Zelt, das von Menschen gemacht ist. Es ist ein Schatten, es ist ein Abbild. Und dann ist die Rede davon, in Jesus dienen wir dem wahrhaftigen Zelt. Der wahrhaftigen Stiftshütte, dem Original. Und dann auf der nächsten Seite geht es weiter. Es gibt ein paar Dinge, die gegenübergestellt werden, die verschiedenen Geräte im Alten Testament gegenüber dem Neutestamentlichen. Auch das Opfer. Im Alten Testament wurden viele Opfer gebracht, es wurden Tieropfer gebracht und es heißt, das Blut von Stieren und Böcken kann Sünde unmöglich wegnehmen. Ein sehr hartes Urteil. Ja, stellt euch vor, ihr gehört zu einem Volk, das seit über 1000 Jahren immer und immer und immer wieder Tiere opfert. Jedes Mal, wenn ihr gesündigt habt, müsst ihr mit einem Lamm in den Tempel oder mit einem Widder. Und dann sagt euch jemand, das war alles nutzlos. Das hat gar keine Sündenvergebung erwirkt. Es war trotzdem wichtig und es war richtig, dass ihr es getan habt, aber es war nicht die Lösung des Problems. Das ist schon total ernüchternd. Und das sagt der Hebräerbrief tatsächlich und sagt dann, in Jesus ist die Sündenvergebung auch für die alttestamentlichen Opfer erwirkt worden. Ja, die alttestamentlichen waren nicht falsch, richtig, dass sie es gemacht haben, nur die eigentliche Vergebung ist dadurch gekommen, dass Jesus sich noch hat opfern lassen. Ja, kein Ersatz, sondern der Höhepunkt des Ganzen. Und dann geht es so weiter, der Schatz, der Besitz. Ja, sie haben irdische Güter verloren, sie haben einen besseren Besitz im Blick. Ist die Rede vom himmlischen Vaterland. Es ist die Rede davon, dass es eine bessere Auferstehung gibt. Gab es im Alten Testament Totenauferstehung? Ja. Natürlich, ja, mehrfach. Aber dann ist hier die Rede davon, wir haben eine bessere Auferstehung. Und dann ist von Vorbildern die Rede, Christus ist der Höhepunkt, hier ist ein Schreibfehler, ist bei Christus muss es heißen, Kapitel 12, Verse 2 und 3. Und dann die Begegnung mit Gott wird in Kapitel 12 schön beschrieben, wie sie im Alten Testament war. Sehr beeindruckend, sehr dramatisch, aber eben auch angsteinflößend. Ja, das Volk ist am Berg und sie haben Angst und sie sagen zu Mose, rede du alleine mit Gott, weil da gibt es einen Sicherheitsabstand. Da gibt es einen Zaun um den Berg. Das Volk darf da nicht hingehen. Gott sagt, wenn ihr zu nahe kommt, sterbt ihr. Und das Volk hat so viel Angst, dass sie sagen, weißt du was, Mose, mach du das mal alleine mit Gott und sag uns, was Gott gesagt hat. Und das wird in Kapitel 12 dramatisch beschrieben und es heißt, aber wir sind zum Berg Zion gekommen, zum himmlischen Jerusalem, zur Festversammlung, zur Gemeinde der Erstgeborenen und so weiter. Wir haben einen besseren Zugang zu Gott. Ja, es ist eine gesteigerte Form. Also dieses Thema besser als, wenn ihr nächstes Mal durch den Hebräerbrief lest, achtet einfach mal auf diese Aspekte, das ist total spannend. Es macht Sinn, sich die zu markieren, weil das wirklich systematisch durch die verschiedenen Bereiche im Alten Testament geht und immer wieder wird gezeigt, in Christus haben wir den Höhepunkt. Und das ist total faszinierend. So, wir beginnen mit Kapitel 1. Die erste Stunde ist ja schon vorbei. Auf der nächsten Seite eures Handouts geht es um Hebräer 1 und Hebräer 2. Ich hatte es schon angekündigt, die ersten Verse im Hebräerbrief, im Griechischen ist eigentlich ein Satz von Vers 1 bis Vers 4, so ein ganz langer Bandwurmsatz, beginnt hochinteressant. Ihr könnt in eure Bibeln gucken oder aufs Handout. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Kapitel 1, die Verse 1 bis 2a. Klingt erstmal für uns wie ein relativ einfacher Satz, der aber sehr komprimiert ausdrückt, was das erste Thema im Hebräerbrief ist. Ich habe euch darunter eine Tabelle abgedruckt und wir machen jetzt mal eine kleine Übung. Ihr könnt das gerne alleine oder zu zweit machen. Schreibt in dieser Tabelle bitte oben drüber, um welche Kategorie es sich handelt. Also es ist ein bisschen wie deutsche Grammatik in der Schule. Sucht mal das Verb, sucht das Subjekt, das Objekt, die Bestimmung des Ortes, der Zeit und solche Geschichten. Oder beschreibt das mit eigenen Worten. Und unten in die dunkle Zeile macht ihr entweder ein Gleichheitszeichen oder ein Ungleichheitszeichen. Also je nachdem, ob die beiden Elemente in der zweiten und in der dritten Zeile identisch sind oder verschieden. Ist kompliziert, oder? Ich habe eine einfache Sache sehr kompliziert erklärt. Also guckt euch die Tabelle bitte an. Und ihr müsst die Tabelle zum einen so denken und zum anderen so, also waagerecht und senkrecht. Und überlegt immer, das, was in der ersten Spalte steht, also nachdem Gott und hat er, Gott und er, sind das hier zwei verschiedene Personen oder gleiche? Die gleiche Person. Macht ihr unten ein Gleichheitszeichen und darüber, welches Satzglied ist das? Subjekt, Objekt, Prädikat, Subjekt, der Handelnde. Ja? So, das ist die Übung. Wir können das auch zusammen machen, das ist vielleicht einfacher. Also, ihr schreibt da drüber Subjekt und darunter ein Gleichheitszeichen. Dann die nächste Spalte steht da vielfältig und auf vielerlei Weise. Und in der zweiten Zeile steht nichts oder in der dritten Zeile. Dieses vielfältig und auf vielerlei Weise, was beschreibt das? Genau. Bestimmung der Art und Weise, könnt ihr drüber schreiben. Wir können unten kein Zeichen reinmachen, weil in der dritten Zeile nichts dazu steht. So, dann steht sich gegenüber ehemals und am Ende dieser Tage. Das ist die Bestimmung der Zeit. Ja? Der Zeitpunkt wird angegeben. Ist das die gleiche Zeit oder verschiedene Zeit? Verschieden. Also ehemals oder früher und am Ende dieser Tage. Wann ist am Ende dieser Tage übrigens? Sehr gut. Was denkt ihr, wann die Endzeit beginnt? Sehr gut. Ja. Also viele Christen denken, die Endzeit kommt bald. Die Endzeit ist schon 2000 Jahre alt. Wenn wir von Endzeit reden, meinen wir das Ende der Endzeit. Aber biblisch gesprochen, und ihr habt hier beide richtig geantwortet, das Ende der Tage ist mit dem Kommen Jesu. Hat das begonnen, biblisch gesprochen. Deshalb kann der Schreiber des Hebräerbriefes irgendwann im ersten Jahrhundert sagen, am Ende dieser Tage. Ja, das Ende ist schon längst eingeleitet. So, ich muss hier gerade mal kurz umschalten, dann machen wir weiter. Ja. Also, das ist die Bestimmung der Zeit. Dann als nächstes, in der zweiten Zeile, hat er geredet zu den Vätern und unten zu uns. Was ist das? Das ist das Objekt, zu wem geredet wurde. Ist das gleich oder ungleich? Wer sind denn die Väter? Ja, Abraham und generell die Vorfahren, die früher gelebt haben. Und zu uns, das ist der Schreiber und die Empfänger des Briefes, richtig? Dann kommt als nächstes ein weiteres Satzelement, geredet hat und geredet. Ist das gleich oder ungleich? Wie? Was ist ungleich? Ah, die Zeitbestimmung ist ungleich, aber was ist gleich? Sehr gut. Ja, sehr gut. Das ist das Prädikat oder das Verb des Satzes oder beider Sätze. Und da unten würde ich ein Gleichheitszeichen. Das sind unterschiedliche Zeitpunkte, aber es ist die gleiche Tätigkeit. Und dann als nächstes in der letzten Spalte, er hat geredet in den Propheten oder durch die Propheten. Und danach, er hat geredet im Sohn oder durch den Sohn. Gleich oder ungleich? Ungleich. Die Propheten und der Sohn, das sind verschiedene Personen. Und was ist das? Das ist das Mittel. Wodurch hat Gott geredet? Durch die Propheten oder durch den Sohn? So, wenn wir das fertig haben.
Kurze Frage.
Jawohl.
Das Reden, das ist doch die gleiche Zeit, wie am Anfang kommt. Jetzt.
Nicht ganz. Er hat geredet, ist Vergangenheit. Ach so, und hat er am Ende dieser Tage geredet zum. Ja, richtig. Wobei das ein anderer Zeitpunkt ist. Also hat geredet zu den Propheten, ist ganz lange her, hat ehemals geredet und jetzt am Ende der Tage hat er geredet. Aus der Perspektive des Schreibers, Jesus ist schon wieder im Himmel, deswegen ist es auch Vergangenheit. Also hast du recht. Es ist beides Vergangenheit, nur das eine ist die ferne Vergangenheit, das andere ist die nahe Vergangenheit. Sehr gut, danke. Also es ist jetzt vielleicht ein bisschen klein, aber wofür ist diese Tabelle da? Sie bringt etwas ganz Wesentliches auf den Punkt. Nämlich die Kontinuität und die Diskontinuität, also die Fortsetzung und den Unterschied zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Was ist gleich geblieben in dieser Tabelle? Es ist Gott, der redet. Diese beiden Elemente sind gleich. Es ist der gleiche Gott und er tut das Gleiche. Er hat früher geredet und er redet jetzt. Was sind die Unterschiede? Beginnen wir mal in der dritten Spalte, also das ist die Zeitangabe, früher in der Vergangenheit, vor Jesus hat Gott geredet und seit Jesus redet er. Zu wem hat er geredet? Zu den Vätern und zu uns. Ich habe da Gleichheitszeichen und Ungleichheitszeichen reingeschrieben. Warum? Weil er sagt zu den Vätern, das sind ja die Vorfahren derjenigen, zu denen er schreibt. Da gibt es eine Verbindung. Ja? Gott hat zu Menschen geredet, zum gleichen Volk. Höchstwahrscheinlich zu Juden ist hier gemeint. Und die Empfänger des Hebräerbriefes sind wahrscheinlich auch Juden, Christen. Und dann ganz spannend, ganz am Ende, durch wen hat Gott geredet? Durch die Propheten und jetzt durch den Sohn. Ist das eine Steigerung? Ist das eine Abwertung? Wir können immer sagen, es ist besser als. Das Interessante ist ja, in der ersten Zeile, nachdem Gott vielfältig und vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, hat er jetzt am Ende der Tage durch den Sohn geredet. Interessant ist hier die zweite Spalte, wenn er sagt, früher hat Gott vielfältig und auf vielerlei Art und Weise geredet. Woran denkt ihr da? Ans Alte Testament? Und wie hat Gott im Alten Testament geredet? Welche Mittel hat er benutzt? Er hat durch die Propheten geredet, und zwar auf welche Art und Weise? Manchmal durch Engel. Durch Propheten. Und was haben die Propheten gesehen? Wie hat Gott zu ihnen geredet? Visionen, Träume? Eine Stimme? Ein brennender Busch? Ein Esel? Total ermutigend für alle Prediger. Gott kann durch Esel reden. Eine Schrift an der Wand. Beamer gab es im Alten Testament, Leute. Nur ohne Beamer. Schrift an der Wand ist sehr biblisch. So ähnlich wie hier. Gott hat auch schon mal an die Wand geschrieben. Richtig. Was hat Gott sonst noch gemacht? Mal im Sturm, ja bitte, durchs Wetter, durch Stürme. Also Gott hat vielfältig und bei sehr vielen Gelegenheiten geredet. Ist das gut oder ist das nicht gut? Super, ist klasse, Gott redet. Für uns ist das so selbstverständlich. Ne? Wir nehmen die Bibel in die Hand und sagen, wir haben Gottes Wort. Wir gehen in den Gottesdienst, hören eine Predigt und sagen, Gott hat geredet. Wir haben uns sowas von dran gewöhnt, unser Gott redet. Wisst ihr, wie viele Götter reden und wie viele nicht reden? Unser Gott ist der Einzige, der redet. Okay, Allah sagt auch, dass er redet. Die ganzen Buddhas reden nicht. Und damals, die ganzen Götzenbilder, die man hatte, die ihr jetzt in Museen bestaunen könnt, die sind auch alle taubstumm. Ja, es ist eine absolute Besonderheit, dass wir einen Gott haben, der redet. Und zwar, der hat schon immer geredet und der redet immer noch. Im Alten Testament haben wir so viele Texte, wo gespottet wird über irgendwelche Götzen. Ja, da gehen Menschen in den Wald, hacken einen Baum um, schnitzen da etwas. Das, was sie abgeschnitten haben, das verbrennen sie, um sich die Hände zu wärmen. Und den Götzen stellen sie hin und müssen auch gucken, dass er nicht wackelt. Und er hat Ohren und kann nicht hören und er hat einen Mund und kann nicht reden. Aber der Gott Israels und der Gott des Neuen Testaments ist ein redender Gott. Das ist eine großartige Sache und die wird hier auf den Punkt gebracht. Gott hat schon immer geredet und zwar vielfältig und auf vielerlei Weise, bei vielen Gelegenheiten und wenn man so will, total kreativ. Mal an die Wand, mal durch einen Esel, mal durch einen Busch, durch ganz viele Propheten, durch Engel, durch Visionen. Gott hat sich eine Menge einfallen lassen, um mit uns zu kommunizieren. Das ist eine Besonderheit. Aber dann sagt er, am Ende dieser Tage hat Gott einen neuen Kommunikationsmodus gewählt. Und der heißt, nicht WhatsApp, nicht E-Mail, er sandte seinen Sohn. Was ist spektakulärer? Brennende Büsche und redende Esel oder ein Sohn? Aha, warum? Super, sehr, sehr gut. Also wenn ich nachher müde bin, machst du die Fortsetzung. Du bist total fit, das war ein Kompliment. Sehr gut, danke. Ich hatte gesagt, der Hebräerbrief beginnt ganz kunstvoll. Dadurch, dass der Schreiber hier das zweite Element, im zweiten Satz haben wir kein Gegenüber. Dieses Gegenüber kommt in den nächsten Versen. Ups. Wenn man nämlich Vers 2 weiterliest, dann heißt es über den Sohn, er hat am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn und dann wird dieser Sohn beschrieben. Und das ist die Vielfalt und die Besonderheit des Sohnes. Es ist der Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, hat er sich zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Und er ist umso viel erhabener geworden als die Engel, wie er einen vorzüglicheren Namen vor ihnen ererbt hat. Also, wenn man nur bis Vers 2 liest, dann könnte man sagen, im Alten Testament, das war spektakulärer. Also ich würde auch mal gerne einen redenden Esel oder wenigstens ein redendes Auto hören. Ich würde gerne mal Gottes Schrift an der Wand hören. Ist ein bisschen furchteinflößend, aber es hat was. Bei mir ist auch noch nie ein Engel aufgetaucht. Aber der Schreiber sagt, wir haben etwas viel Besseres. Zu uns redet Gott durch seinen Sohn. Und das ist eine andere Liga als Propheten. Ja, das ist sozusagen wie Regionalliga gegen Champions League. Gott selbst ist zu den Menschen gekommen und das hat er im Alten Testament schon lange angekündigt. Na, ich bin hier ein bisschen... Ah, da, Maleachi. Also zum einen in Hebräer 9 wird das nochmal gesagt. Jetzt einmal in der Vollendung des Zeitalters ist Jesus offenbar geworden, also haben wir wieder Endzeit. Und dann Maleachi 3, der letzte Prophet im Alten Testament, da kündigt Gott an, siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir herbereite. Der wird da Elia genannt, das ist dann Johannes der Täufer. Und plötzlich kommt zu seinem Tempel, also zum Haus Gottes, zu seinem Volk, der Herr, den ihr sucht. Gott hat im Alten Testament angekündigt, es kommt der Tag, an dem ich selber zu euch komme. Gerade in Maleachi wird das sehr bildlich beschrieben. Gott sagt, ich komme, um dreckige Wäsche zu waschen, um sie sauber zu machen. Da ist sozusagen von Persil die Rede. Da ist die Rede von Gold, das entschlackt werden muss. Und Gott sagt, ich habe so viele Propheten zu euch geschickt und ich bin mit euch nicht weit gekommen. Und dann sagt Gott, es kommt der Tag, an dem komme ich selber zu euch. Und das ist Hebräer 1. Hebräer 1 beschreibt genau das. Jesus erzählt mal ein Gleichnis, in Markus 12, über das Gleichnis habt ihr schon Kinderstunden gehört und auch Predigten. Da ist die Rede von einem Weinberg, den jemand verpachtet, außer Landes zieht und dann schickt er seine Knechte, um die Pacht einzuholen. Und die Pächter, die sagen sich, das Geld sparen wir uns, wir zahlen nicht. Und dann sagt der Weingartenbesitzer, ich schicke jetzt meinen Sohn. Und es wird gerade im Markus-Evangelium sehr ausführlich beschrieben, er hatte noch einen geliebten Sohn, den er als letzten zu ihnen schickt. Und wenn ihr den Zusammenhang von diesem Gleichnis lest, dann merkt ihr, die Pharisäer und Schriftgelehrten haben genau verstanden, was Jesus durch das Gleichnis sagt. Es war nicht einfach mal ein schönes Bild, sondern es war eine krasse Kritik an ihnen. Es ist genau das, was Hebräer 1 und 2 sagt, oder Kapitel 1, die Verse 1 und 2. Gott sandte viele Propheten, die wurden gejagt und geschlagen und verachtet und getötet. Und am Ende, als Letzten, heißt es auch in dem Gleichnis, sandte er seinen Sohn. In dem Gleichnis sagt dann der Weinbergsbesitzer, den werden sie scheuen, aber nein, sie töten ihn. Und in den nächsten Versen wird deutlich, die Pharisäer verstehen, Moment mal, wir planen schon seit längerem, Jesus umzubringen. Er behauptet, der Sohn Gottes zu sein durch dieses Gleichnis. Und es ist genau das, was wir in Hebräer Kapitel 1, die Verse 1 und 2 haben. Gott hat viele Propheten geschickt, um zu den Menschen zu reden. Und jetzt am Ende hat er den Sohn geschickt. Und erst an der Beschreibung des Sohnes wird deutlich, was daran so besonders ist. Es ist einer der dichtesten Texte über die Person Jesu im Neuen Testament. Wir haben in Kolosser 1 noch einen ähnlichen Text, wir haben noch in Philipper 2 einen ähnlichen Text und da hört es auch schon auf. In einem Satz, mit ganz vielen Nebensätzen, wird total komprimiert die Person Jesu vorgestellt. Und es macht einfach Sinn, da mal genauer hinzugucken, das ist super spannend. Zum einen, ihr habt auch so eine Tabelle, da könnt ihr das eintragen, wenn ihr wollt. Zum einen heißt es, der Sohn, den hat er zum Erben aller Dinge eingesetzt. Was ist ein Erbe? Alle, die Eltern haben, sind auch Erbe. Egal, ob eure Eltern Schulden haben oder ob sie Besitz haben. Ihr seid die Erben. Wenn eure Eltern eines Tages nicht mehr da sind, werdet ihr das Erbe antreten. Seid ihr jetzt schon Erben oder seid ihr später Erben? Ja, es gibt unterschiedliche Meinungen. Also im Prinzip sind wir das, also ich bin jetzt schon der Erbe meiner Eltern, ich habe nur mein Erbe noch nicht angetreten, weil meine Eltern noch leben. Ein Erbe ist eigentlich etwas, was ich jetzt schon habe, aber erst in Zukunft in Kraft tritt. Wenn über Jesus gesagt wird, er ist der Erbe aller Dinge, ist es eine Zukunftsaussage und zwar, was wird damit zum Ausdruck gebracht? Erbe aller Dinge? Alle Dinge gehören ihm. In Zukunft werden alle Dinge Jesus unterworfen sein. Es wird im Neuen Testament mehrfach ausgedrückt und auch im Hebräerbrief. Am Ende von Kapitel 1 heißt es, setz dich auf den Thron und ich werde die Erde zum Schemel deiner Füße machen. Alles wird Jesus unterworfen. In Philipper 2 wird beschrieben, dass sogar die Feinde, jedes Knie wird sich beugen. Ja? Es wird der Tag kommen, an dem Jesus alles unterworfen sein wird und alle ihn anbeten werden, ob sie wollen oder nicht. Das wird hier zum Ausdruck gebracht. Die Zukunft gehört Jesus. Der Sohn, den Gott zu uns geschickt hat, der an Weihnachten geboren ist und der an Karfreitag für uns gestorben, an Ostern auferstanden ist, ist derjenige, dem die Zukunft gehört. Als nächstes, durch den er auch die Welt gemacht hat, das ist eine Vergangenheitsaussage. Wer war bei der Schöpfung dabei? Jesus. Das steht im Alten Testament so nicht, nicht explizit, nicht direkt. Im Neuen Testament wird das an vielen Stellen gesagt. Und hier, die Zukunft gehört Jesus und die Vergangenheit auch. Die Welt ist durch Jesus gemacht. In 1. Mose 1 steht einfach, und Gott sprach. Und dann wurde es. Aber wie wurde es eigentlich? Das Neue Testament sagt uns, Jesus ist Schöpfungsmittler, sagt man in der Theologie. Die Welt ist durch Jesus gemacht. Also auch die Vergangenheit gehört ihm. Und wenn man das dann weiterdenkt, unser Schöpfer ist für uns gestorben. Derjenige, dem in Zukunft alles unterworfen wird, ist derjenige, der Mensch wurde und für uns gelitten hat und gestorben ist, dann werden die Dimensionen deutlich. Dann als drittes, er ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens. Wer ist seiner? Gott. Gott hat geredet, er sandte seinen Sohn. Und dieser Sohn ist Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens. Diese Begriffe sind ein bisschen schwierig zu verstehen. Es klingt ja so ein bisschen, als ob Jesus so eine Kopie von Gott wäre. Es ist nicht im Sinne einer wertlosen Kopie gemeint, sondern es ist im Gegenteil, die Ausdrücke, die hier stehen, sind sehr besondere. Der eine Ausdruck, dieser Abdruck, meint, wenn wir Jesus sehen, sehen wir Gott. Jesus hat das mehrfach gesagt. Wer mich sieht, sieht den Vater. Ja, das ist eine Wesensidentität. Es ist eigentlich ein sehr plastisches Bild. Wenn damals ein Kaiser in Rom irgendeinen Erlass veröffentlicht hat, dann hat er dem Ganzen sein Siegel aufgedrückt. Der Kaiser hatte einen Ring mit einem Symbol drauf, das Zeichen des Kaisers. Und wenn er ein Dekret erlassen hat, hat er dieses Dekret versiegelt mit seinem Ring. Diesen Ring gab es nur einmal. Und wenn dieses Dekret dann irgendwohin verschickt wurde, ja, von Rom meinetwegen nach Jerusalem, dann kommt der Bote mit dem Dekret zu einem Pilatus meinetwegen. Dann guckt der Pilatus erstmal, wessen Siegel ist da drauf. Und wenn da das Siegel des Kaisers draufsteht, dann ist das, was in diesem Schreiben steht, so, als ob der Kaiser persönlich vor ihm stehen würde. Ja, es ist 1:1. Das, was der Kaiser versiegelt hat, ist sein Wort. Es hat die gleiche Autorität wie der Kaiser selbst. Und genau dieser Ausdruck wird hier verwendet. Jesus ist Abdruck seines Wesens. Jesus ist wesensgleich mit Gott. Er hat die gleiche Autorität, die gleiche Position. Wenn Zeugen Jehovas bei euch an die Tür klopfen, dann wollen sie mit euch über Jesus reden. Und dann werden sie mit euch Hebräer 1 aufschlagen und werden euch versuchen zu verklickern, warum Jesus nicht Gott ist. Die Moslems sagen, Jesus ist nicht Gott. Sie sagen, er war nur ein Prophet. Und die Zeugen Jehovas sagen, Jesus ist nicht Gott, sondern er ist ein geschaffenes Wesen, das höchste geschaffene Wesen, aber ein geschaffenes Wesen. Und er ist nicht Gott selbst. Und das Ironische ist, der Text sagt genau das Gegenteil. Hebräer 1 ist dafür da, um zu beweisen, Jesus ist kein Engel, sondern er ist Gott. Aber sie verdrehen genau diese Aussagen. Deshalb ist es gut, in Hebräer 1 sich gut auszukennen, denn damit kann man Zeugen Jehovas, ich will nicht sagen erledigen, aber man kann fröhlich mit ihnen diskutieren. Und es werden wahrscheinlich mehr werden. In Russland sind die Zeugen Jehovas gerade diese Woche verboten worden. Ich weiß nicht, ob die jetzt alle nach Deutschland kommen oder irgendwo anders hinwollen. Auf jeden Fall gibt es sie in Deutschland. Also, hier wird gesagt, Jesus ist wesensgleich mit Gott selbst. Jesus ist Gott. Wer Jesus sieht, sieht den Vater. Das war für die Juden damals sehr anstößig. Der Schreiber des Hebräerbriefes betont das nochmal sehr deutlich. Dann als nächstes, der alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt. Kommt euch das, woran erinnert euch diese Aussage? Zum einen haben wir hier wieder einen Hinweis darauf, Gott ist ein redender Gott. Und Jesu Wort hat die gleiche Macht. Bei der Schöpfung hat Gott gesprochen und dann wurde, dann entstand. Und hier wird gesagt, auch das Erhalten der Dinge, die Tatsache, dass das Universum in sich nicht zusammenbricht, hat damit zu tun, dass Jesus spricht und dann funktioniert. Also es ist nicht Greenpeace und nicht der amerikanische Präsident, der dafür sorgt, dass das Universum funktioniert oder die Welt nicht in sich zusammenbricht, sondern es ist Jesu Wort und es ist das Wort seiner Macht. Kein Engel und erst recht kein Mensch hat diese Macht, nur Gott selbst. Und es wird gesagt, dieser Sohn hat genau diese Macht. Das ist eine Gegenwartsaussage. So wie die Welt funktioniert, dass sie funktioniert, liegt an Jesus, der das spricht durch das Wort seiner Macht. Er erhält die Dinge. Und dann kommen zwei Dinge, die sehr spannend sind. Nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, hat er sich zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Diese zwei Zeilen beschreiben ganz eng komprimiert die Kernaussage des Hebräerbriefes. Diese zwei Themen ziehen sich durch den gesamten Hebräerbrief. Jesus hat die Reinigung der Sünden bewirkt und sitzt jetzt zu Rechten der Majestät in der Höhe. Das erste Thema, das kommt ganz häufig im Neuen Testament vor, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Das zweite Thema, dass er zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt hat, kommt zwar vor, aber wird nie ausführlich beschrieben, sonst irgendwo im Neuen Testament. Im Hebräerbrief ist das ein Schwerpunkt. Sein hoher priesterlicher Dienst im Himmel und all das, was damit zusammenhängt, das schauen wir uns in den nächsten Stunden an. Es ist einfach super spannend. Ganz wichtig ist aber, derjenige, der jetzt zur Majestät in der Höhe sitzt, ist derjenige, der die Reinigung von den Sünden erwirkt hat. Der ganz unten war, der für uns gestorben ist, den wir getötet haben, sitzt jetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Zeugen Jehovas kommen hin und sagen, ja, der sitzt zur Rechten, das heißt, er ist nicht Gott selbst. Völliger Quatsch. Schaut mal, in der gesamten Bibel dieses Thema zur Rechten der Majestät sitzen, ist immer die gleiche Autorität haben. Er ist auf einer Stufe mit Gott, weil er selbst Gott ist. Gott, der Vater und der Sohn ist nicht irgendwie eine Abstufung. Jesus ist nicht geringer, sondern alle Begriffe, die hier verwendet werden, ist, wir haben hier eine gleiche Autorität. Ja, Jesus ist nicht irgendein Engel oder so, sondern er ist Gott selbst. Er hat sich zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt, als derjenige, der die Reinigung von Sünden bewirkt hat. Und dann der siebte Punkt in Vers 4. Und er ist umso viel erhabener geworden als die Engel, wie er einen vorzüglicheren Namen vor ihnen ererbt hat. So, das ist jetzt ein Satz, der ist total verwirrend. Also Jesus ist höher als die Engel. Und er hat einen größeren Namen ererbt als sie. Was ist denn der Name? Also erstens, der Name Jesus ist hier noch nie gefallen. Ja, Jesus wurde hier namentlich noch nicht erwähnt. Und das wird ja auch in den nächsten Versen nicht. Aber schaut mal in euren Bibeln, wie geht der Text denn weiter? Er hat einen vorzüglichen Namen vor ihnen ererbt. Vers 5, denn zu welchem der Engel hat er jemals gesagt, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt und wiederum, ich werde dem Vater und er wird mir Sohn sein. Von welchem Namen Jesu ist hier die Rede? Sohn. Komisch, oder? Ist Sohn wirklich ein Name? Es ist eine schlechte Übersetzung aus dem Griechischen. Eigentlich müsste es heißen, er hat einen größeren Titel. Sohn ist ein Titel von Jesus. Ganz wichtig, es ist keine Wesensbeschreibung. Es gibt ein großes Missverständnis bei Muslimen. Ich habe einen marokkanischen Freund, mit dem haben wir das gerade vor ein paar Wochen nochmal heiß diskutiert. Muslime haben ein großes Missverständnis in Bezug auf Jesus. Sie stoßen sich daran, dass wir sagen, Jesus ist Gottes Sohn. Warum? Weil sie sagen, schaut mal, wenn ihr sagt, Jesus ist Gottes Sohn, dann behauptet ihr doch, dass Gott ein Kind gezeugt hätte mit einer Frau. Und die sagen, das ist ein absurder, gotteslästerlicher Gedanke. Nur, ist das das, was wir damit sagen, dass Jesus Gottes Sohn ist? Oder anders gefragt, was bedeutet es, wenn wir behaupten, Jesus ist Gottes Sohn? Das ist komisch, ne? Wir Christen, wir sagen das immer, wir glauben das auch und das ist auch gut. Aber wenn wir beschreiben sollten, was bedeutet es eigentlich? Was bedeutet es, dass Jesus Gottes Sohn ist? Jesus ist ja nicht erst Gottes Sohn seit Weihnachten, richtig? Sondern schon immer war er Gottes Sohn. Aber was bedeutet es? Genau. Ja, das sagen die Muslime, aber es ist ja falsch, dass sie das sagen. Sie verstehen das falsch. Aber was ist denn richtig? Also wie würden wir einem Muslim jetzt erklären, ja, Jesus ist Gottes Sohn, aber was ist er da, was sagen wir damit nicht? Wir sagen damit nicht, dass Jesus später geboren wurde als Gott der Vater. Also anders gefragt, ist Jesus älter als sein Vater? Also die Antwort ist eindeutig nein. Jesus ist später Mensch geworden, aber er existierte ja schon vorher, war bei der Schöpfung schon dabei und vorher auch. Also Jesus ist nicht erschaffen. Also kann er nicht jünger sein als sein Vater. Aber wenn wir von Vater und Sohn reden, dann denken wir immer an biologische Zeugung. Aber das ist gar nicht hier gemeint, sondern das ist eigentlich eine Metapher, das ist ein Bild, das ist ein Beziehungsverhältnis und hat nichts mit biologischer Abfolge zu tun. Das ist ganz wichtig. Und deshalb ist auch, das wird in Hebräer 1 schön erklärt, Jesus wird der Sohn Gottes genannt. Und dann werden hier zwei Verse zitiert, ja, in unserem Vers 5, den ich gerade gelesen habe. Denn zu welchem Engel hat er jemals gesagt, mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. Moment, haben wir nicht doch Zeugung? Komme ich gleich drauf. Und wiederum, ich werde ihm Vater sein und er wird mir Sohn sein. Also eindeutig wird Jesus als Sohn bezeichnet, nur was ist damit gemeint und was ist damit nicht gemeint? Wir haben im Hebräerbrief ganz, ganz viele Zitate aus dem Alten Testament. Ihr habt das vorher gesehen bei dieser Grafik. Hier haben wir die ersten Zitate. Das erste Zitat, mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt, kommt aus Psalm 2. Schlag bitte mal Psalm 2 auf. Psalm 2, Vers 7. Psalm 2, Vers 7 heißt es, lass mich die Anordnung des Herrn bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. Wenn man den Psalm vorher liest, dann merkt man, also den Abschnitt vorher in diesem Psalm, dann merkt man, hier spricht der König von Israel, hier spricht David. David sagt im Angesicht seiner Feinde, die ihn angreifen wollen, die Pläne gegen ihn schmieden wollen, über diese Feinde sagt David, diese Feinde haben sich versammelt gegen Gott und seinen Gesalbten. Sprich, das sind Völker, die einen Krieg gegen Israel beginnen wollen. David ist König. Und David sagt, Leute, ihr greift nicht nur mich an, sondern ihr greift Gott an und seinen Gesalbten. Und dann beschreibt David sich selber. David sagt, wisst ihr, was Gott zu mir gesagt hat? Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Das hat Gott, Jahwe, der Gott Israels, über den König David gesagt damals. Und was wird damit zum Ausdruck gebracht? Damals, nicht nur in Israel, auch in den anderen Völkern haben wir Dokumente, die belegen, das war eine Redewendung für die Einsetzung eines Königs. Wenn ein König eingesetzt wurde, dann hat man dieses Bild verwendet und hat gesagt, Gott hat diesen König heute gezeugt. Er hat ihn eingesetzt als König und ab heute behandelt er ihn, wie ein Vater seinen Sohn behandelt. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Damit wird ein Beziehungsverhältnis ausgedrückt. Und dieses Beziehungsverhältnis wird in diesem Psalm auch weiter beschrieben. Also ich lese mal weiter ab Vers 7, Vers 8. Fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde. Mit eisernem Stab wirst du sie zerschmettern, wie Tontöpfe wirst du sie zerschmeißen. Und nun, ihr Könige, also die anderen Könige, handelt verständig, lasst euch warnen, ihr Richter der Erde, dient dem Herrn mit Furcht, jauchzt mit Zittern, küsst den Sohn, damit er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg, denn leicht entbrennt sein Zorn, glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Also in der Situation von David, er hat Feinde, die ihn angreifen wollen. Er sagt, Leute, wenn ihr mich angreift, greift ihr nicht nur mich an und mein Volk, sondern ihr greift Gott selbst an. Denn Gott hat zu mir gesagt, David, ich habe dich zum König von Israel eingesetzt und ab heute behandle ich dich, wie ein guter Vater seinen Sohn behandelt. Wenn du ein Problem bist, helfe ich dir. Ich erwarte von dir Treue, ich erwarte von dir Ehrerbietung, aber ich bin auf deiner Seite. Und diese Einsetzung als König wird bezeichnet als, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Heute habe ich dich als König eingesetzt, ich behandle dich als Sohn. Ist David der biologische Sohn von Gott? Natürlich nicht. Ja, es ist eine Metapher, es ist ein Bild. Und dann kommt in Hebräer 2 ein weiterer Vers hinzu, nämlich aus 2. Samuel 7, Vers 14. Eduard, ich bin froh, dass du angekündigt hast, dass es kompliziert wird. Hier wird es schon kompliziert. 2. Samuel 7, Vers 14. Das ist das Kapitel, wo David beschlossen hat, er baut Gott einen Tempel. Und Gott kommt zu ihm und sagt, du brauchst mir keinen Tempel bauen. Einer deiner Söhne wird mir einen Tempel bauen. Aber David, weil du so einen guten Plan hast, gebe ich dir ein Versprechen. Und dieses Versprechen wird in 2. Samuel Kapitel 7 beschrieben. Ich werde nicht den ganzen Abschnitt lesen können, aber dann heißt es über die Nachkommen, also ich lese ab Vers 13. Der, also dein Nachkomme, wird meinem Namen ein Haus bauen, also ein Tempel. Und ich werde den Thron seines Königtums festigen für ewig. Ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein, sagt Gott. Wenn er verkehrt handelt, werde ich ihn mit einer Menschenrute und mit Schlägen der Menschenkinder züchtigen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul habe weichen lassen, den ich vor dir weggetan habe. Ganz bedeutende Aussage. Gott macht David das Versprechen. David, auf deinem Thron wird es ewig Nachfolger von dir geben. Es wird keinen Familienwechsel mehr in der Regierung Israels geben. Ja? Saul wurde entfernt von Gott und es ist kein Nachkomme von Saul König geworden, sondern ein komplett anderer König, David. Und diesem David gibt Gott das Versprechen, dein Haus werde ich bauen, deine Familie, deine Dynastie wird nie enden. Und dann sagt Gott, jeder König in Israel, den werde ich behandeln wie meinen Sohn, ich werde ihn sogar als Sohn bezeichnen. Wenn er falsch handelt, werde ich ihn züchtigen. Aber meine Gnade wird nie von ihm weichen. Arbeitgeber machen sowas mit ihren Arbeitnehmern nicht. Wenn ihr falsch handelt, kriegt ihr dreimal eine Mahnung und dann fliegt ihr, in der Regel. Eltern gehen aber genauso mit ihren Kindern um. Eltern, das Verhältnis zu ihren Kindern, zumindest bei guten Eltern, ist genau das hier. Wenn mein Sohn falsch handelt, gibt es Erziehung. Alles andere lasse ich jetzt mal weg. Ich weiß, mein Sohn wird falsch handeln. Relativ oft ist der ungehorsam. Eure nicht, aber unsere. Aber meine Gnade wird nie von ihm weichen. Mein Sohn bleibt mein Sohn. Egal, was er tut. Und dieses Versprechen macht Gott den Königen von Israel, macht Gott David. Alle deine Nachkommen, sie werden Fehler machen, aber meine Gnade wird nie von ihnen weichen. Ich werde sie immer wie ein Vater seinen Sohn behandelt. Wenn Erziehung notwendig ist, gibt es Erziehung. Aber meine Treue wird nie von ihnen weichen, egal wie untreu sie werden. Das ist das Bild, das Gott verwendet. Das heißt, jeder König von Israel war ein Sohn Gottes, vom Status her, nicht biologisch. So, und warum werden diese beiden Verse aus Psalm 2 und 2. Samuel 7 in Hebräer auf Jesus angewandt? Ach, ich habe die Verse doch so hier. Naja. Warum wird das auf Jesus angewandt? Aus welcher Familie kommt Jesus, biologisch gesehen? aus der Familie Davids. Jesus ist ein Nachkomme von David. Diese Versprechen aus Psalm 2 und 2. Samuel 7 sind ja für die Nachkommen von David gegeben, also für Jesus auch. Und wenn Gott in 2. Samuel 7 angekündigt hat, es wird einen ewigen Thronfolger geben, dann ist die Erfüllung, die ultimative, die vollkommene Erfüllung in Jesus eingetreten. Jesus ist in dem Sinne der Sohn Gottes, dass er den Status hat, Gott der Vater behandelt den König von Israel wie seinen Sohn und Jesus ist ein König von Israel, biologisch gesehen. Ja, deshalb wird ja der Stammbaum von Jesus entfaltet. Zum Beispiel in Matthäus 1 wird genau das nachgewiesen, wie Jesus in den Stammbaum von David gehört. Er ist ein Nachkomme von David, biologisch gesehen. Und hier wird das auf den Punkt gebracht, Jesus hat diesen Status. Und das wird im Hebräerbrief weiter entfaltet, und zwar für ewig. Er ist dieser ewige Thronfolger. Und das wird in Hebräer Kapitel 1 entfaltet als Gegenüber zu den Engeln. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Übrigens, genau, auch das Thema kommt im Neuen Testament sonst nirgends vor. Auch in der Bibel insgesamt wird über Engel relativ wenig gesagt. Also wenn ihr mal die gesamte Bibel abgrasen wollt nach Aussagen über Engel, dann tauchen die zwar oft auf, aber es wird wenig über sie gesagt. Hebräer 1 ist eigentlich fast ein komplettes Kapitel über die Funktion von Engel. Allerdings im Vergleich zum Sohn, und damit sind sie, ja, nicht herabgestuft, aber es wird deutlich gemacht, der Sohn, von dem hier die Rede ist, er steht weit über den Engeln. Und das gehen wir jetzt noch ganz kurz durch und dann machen wir irgendwann eine Pause. Also, Jesus ist der Sohn Gottes im Sinne von, er ist ein Nachkomme Davids, er ist der Thronfolger Davids und Gott der Vater behandelt Jesus seinen Sohn, wie ein guter Vater seinen Sohn behandelt. Und der Rest des Kapitels befasst sich damit, zu beweisen, dass Jesus eben ein göttlicher Sohn Gottes ist. Jetzt wird es noch komplizierter. Wir haben das auch schon in den Evangelien. Wenn man einfach mal die Evangelien liest und sich fragt, warum wurde Jesus eigentlich gekreuzigt? Was würdet ihr sagen, wenn ihr nur eine Antwort geben dürftet? Also in einem Satz zusammengefasst, warum haben die Pharisäer und Schriftgelehrten das Volk dazu gedrängt, Pilatus dazu gedrängt, Jesus zu kreuzigen? Neid ist ein wichtiger Punkt, aber es ist nicht der Kern. Macht auch. Ist nicht der Kern, ist auch ein wichtiges Element, aber was ist der Punkt? Ja, Eifersucht? Gotteslästerung. Und was ist die Gotteslästerung Jesu gewesen? Richtig. Ist ganz wichtig, wir haben gerade Ostern gehabt, lest nochmal die Ostergeschichte. In dem Verhör von Jesus, der Knackpunkt ist, der Hohepriester noch Pilatus fragen, wer bist du? Bist du der Sohn Gottes? Und was sagt Jesus? Du sagst es. Und was sagt er noch? Du wirst den Sohn des Menschen auf den Wolken kommen sehen. Das ist ein Zitat aus Daniel Kapitel 7. Und Daniel Kapitel 7 ist eine ganz merkwürdige Aussage. Da wird jemand beschrieben, der aussieht wie ein Mensch, aber göttliche Autorität hat. Da wird jemand mit, ne, ein Alter auf dem Thron beschrieben. Ich glaube, der hat sogar einen Bart, ich bin gar nicht sicher. Und da kommt ein Menschensohn, der aber zu Rechten dieses Herrschenden sitzt. Es ist eine göttliche Figur. Und die Juden hatten schon immer ein Problem. Die haben gesagt, was machen wir mit dieser Daniel 7-Aussage? Das ist so komisch. Wir haben unseren Gott und wir erwarten einen menschlichen Messias. Aber was ist Daniel 7? Da ist jemand, der sieht aus wie ein Mensch, wird aber wie Gott behandelt. Die Menschen fallen vor ihm nieder und beten ihn an. Wie geht das? Menschen dürfen nicht angebetet werden. Und als der Hohepriester zu ihm sagt, wer sagst du, dass du bist? Bist du der Sohn Gottes? Rein menschlich gesehen, gibt es überhaupt keinen Zweifel, dass Jesus ein Nachkomme Davids ist. Also er ist ein Sohn Gottes im königlichen, menschlichen Sinne, im messianischen Sinne. Aber Jesus bringt noch Daniel 7 ein und sagt, noch mehr als ein Sohn Davids bin ich. Ich bin auch derjenige aus Daniel 7. Du wirst den Menschensohn kommen sehen mit den Wolken. Und alle werden ihn anbeten. Und da zerreißt der Hohepriester seine Kleider und sagt, das ist die Gotteslästerung. Wir brauchen keinen weiteren Beweis. Er behauptet, dass er Gott ist. Versteht ihr? Der Hohepriester hat an dem Punkt verstanden, ich habe die Aussage von Jesus rausbekommen, die ich brauche. Jesus sagt, er ist Gott. Und weil er das ablehnt, sagt er, Jesus muss sterben. Eigentlich hat der Mann recht, er hat nur einen Fehler. Jesus hat nicht gelogen, sondern er ist wirklich Gott. Ja? Also der Hohepriester hat verstanden, dass der Anspruch von Jesus ist, er ist Gott selbst. Und damit ist er höher als die Engel. Wenn Jesus gesagt hätte, ich bin ein Messias, ich bin ein Nachkomme Davids, ich bin aber nur ein Mensch, da hätte der Hohepriester gesagt, ja, davon laufen hier viele rum. Da gab es viele Nachkommen von David. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist gewesen, oder Problem, dass Jesus einen Schritt weiter ging und sagt, ich bin nicht nur ein menschlicher Nachkomme von David, ich bin zugleich Gott. Ja? Und deshalb ist das so spannend, dass hier diese Verse zusammengebracht werden, auf Jesus angewandt. Und also wir haben in Vers 5 erstmal nur die Aussage, Jesus ist der Sohn Gottes im menschlichen Sinn, als Nachkomme Davids. Aber dann geht es weiter und da kommt sehr deutlich, und das müsst ihr jedem Zeugen Jehovas sagen, dem ihr auf dieser Welt begegnet, die Beschreibung, die danach kommt, ist eine ausführliche Beschreibung, Jesus ist mehr als nur ein Mensch. Ist genau das Gleiche, was Jesus dem Hohepriester gesagt hat. Ich bin eine göttliche Figur, ich bin Gott selbst. Ab Vers 6 heißt es nämlich, wenn er aber den Erstgeborenen wieder in den Erstkreis einführt, die Zeugen Jehovas werden euch sagen, ah, Erstgeborener, siehst du, Jesus ist von Gott erschaffen. Ich komme gleich noch darauf zurück, das ist ein völliger Irrtum. Wenn er aber den Erstgeborenen wieder in den Erstkreis einführt, spricht er, und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Also, Gott sagt über den Sohn, alle Engel sollen ihn anbeten. Ist Jesus ein Engel oder ist er mehr als ein Engel? Auf jeden Fall mehr. Es ist völlig absurd, die Vorstellung, dass Engel von Engel angebetet werden dürfen, richtig? Das zieht sich durchs Alte Testament, ist ganz eindeutig. Ein Engel wird nie angebetet, auch im Neuen Testament nicht. Wir haben das in der Offenbarung zum Beispiel. Johannes wird da durch den Himmel geführt. Irgendwann mal ist er so ergriffen, fällt da nieder vor demjenigen, der ihm alles zeigt, will ihn anbeten. Der sagt, nein, steh auf, ich bin nur ein Knecht, ich bin nur ein Engel. Engel werden nie angebetet. Die Leute fallen nieder, aber nicht um anzubeten, sondern aus Angst. Und dann sagt der Engel immer, steh auf, fürchte dich nicht. Ja, immer. Hier heißt es, alle Engel sollen den Sohn anbeten. Und interessant auch hier wieder ein Zitat aus dem Alten Testament, wo eigentlich im Alten Testament davon die Rede ist, dass Jahwe, der Gott Israels, angebetet wird. Hier wird gesagt, das Gleiche gilt für den Sohn. Der Sohn wird angebetet. Und es geht weiter. Vers 7. Und von den Engeln zwar spricht er, der seine Engel zu Winden macht und seine Diener zu einer Feuerflamme. Also die Engel werden hier nicht total abgewertet und gesagt, ja, Engel ist eigentlich alles nicht so wichtig. Sondern nein, Engel sind Diener Gottes. Aber dann heißt es über den Sohn, von dem Sohn aber heißt es, dein Thron, o Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit und das Zepter der Aufrichtigkeit ist Zepter deines Reiches. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat dich, o Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl vor deinen Gefährten. So, also ich weiß nicht, wie man als Zeuge Jehova hier reinlesen kann, Jesus ist nur ein Mensch. Hier ist die Rede von dein Thron, o Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Klar, im Alten Testament ist das eine Aussage über Jahwe, über den Vater. Aber im Hebräer 1 macht der Schreiber deutlich, das ist eigentlich eine Aussage über Jesus. Über Jesus wird gesagt, dein Thron, o Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann hat dich, o Gott, dein Gott gesalbt. Also Gott hat Gott als Messias eingesetzt. Der Vater hat den Sohn eingesetzt, aber beide sind Gott. Wichtig, es sind nicht zwei Götter, sondern es ist einer. Aber beide werden als Gott angeredet. Also nochmal, ich finde das geradezu ironisch, dass die Zeugen Jehovas hier beweisen wollen, dass Jesus nicht Gott ist. Das Kapitel, wo der Schreiber des Hebräerbriefes, wie fast nirgends im Neuen Testament, beweist, also wenn Jesus nicht Gott ist, dann kann ich euch nicht helfen. So viele Zitate aus dem Alten Testament, die genau das auf den Punkt bringen. Und das ist der Knackpunkt. Und deshalb stehen die Zeugen Jehovas uns übrigens auch nicht nahe. Die Bibel hat viele Ähnlichkeiten, aber dieser Kern, dass Jesus nicht Gott ist, an dem steht und fällt alles. Ja? Auch die Moslems sind uns nicht nahe. Vieles ist ähnlich, im Alten Testament haben wir vieles gemeinsam. Und es ist aber keine Kleinigkeit zu sagen, ja, Jesus war ein Prophet. Jesus kommt ja auch vor, ist ja nicht ganz weg. Wenn Jesus ein Prophet ist, in Wirklichkeit, dann war er der größte Lügner. Dann hat der Hohepriester alles richtig gemacht, dass er ihn ans Kreuz gebracht hat. Ja, daran steht und fällt alles. Aber wenn Jesus Gottes Sohn ist, dann darf man nicht sagen, er ist nur ein Prophet oder er ist nur ein Engel oder er war ein guter Mensch. Das ist eine absolute Abwertung. Wir reden von Gott selbst. Und das will der Schreiber des Hebräerbriefes hier deutlich machen. Interessant ist, was ist eigentlich sein Hintergrund? Warum schreibt er das so dramatisch? Zeugen Jehovas gab es damals noch nicht, Moslems auch noch nicht. Offensichtlich sind da Menschen im Rahmen ihrer Trägheit, ihrer Glaubensmüdigkeit auf die Idee gekommen, Jesus ist doch nicht so wichtig. Jesus ist doch nicht so wichtig. Vielleicht, ja, er ist der Messias, aber Jesus ist nicht im Mittelpunkt. Jesus ist nicht das Ein und Alles. Und der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, nein, diese Vorstellung ist völlig falsch. Übrigens, das gibt es heute auch noch. Ich begegne dem relativ häufig. Ich will nicht allen messianischen Juden zu nahe treten, aber es gibt unter messianischen Juden ganz starke Tendenzen. Es gibt einige Gruppierungen, nicht alle, aber viele Gruppierungen, die Jesus abwerten, in genau diesem Zusammenhang. Ich habe selber einen Verwandten, der ist da volle Kanne drin und der sagte irgendwann mal nach einer Predigt zu mir oder zu meiner Mutter, ihr immer mit eurem Jesus. Leute, das spricht Bände. Da hat jemand die Entscheidung getroffen, Jesus ja, aber eigentlich ist er eine Nebensache. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, es gibt nichts Absurderes, als das zu tun. Denn Jesus ist die Steigerung. In Jesus verwirklicht sich alles, was im Alten Testament angedeutet ist. Und jetzt irgendwie auf die Idee zu kommen, Jesus abzuwerten und die alttestamentlichen Sachen wieder auszugraben. Und ja, mein Verwandter, der trägt eine Kippa und will auch eine alttestamentliche Rolle kaufen. Das ist absurd. Das ist, als ob wir echtes Geld hatten und zu Spielgeld zurückkehren und sagen, das finde ich aber besser. Das ist völlig, völlig absurd. Und genau diese Beweisführung haben wir. Und das Kapitel geht weiter. Eure Pause kriegt ihr noch, ne? Vers 10, und du, Herr, heißt es über Jesus, hast am Anfang die Erde gegründet. Ja, das hatten wir schon in den ersten Versen. Durch Jesus ist die Welt erschaffen. Und hier wird das nochmal alttestamentlich begründet. Ein Vers, der über Gott gesagt wird, wird hier auf Jesus angewandt. Du, Herr, hast am Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind Werke deiner Hände. Sie werden untergehen, du aber bleibst. Und sie alle werden veralten wie ein Kleid und wie ein Mantel wirst du sie zusammenrollen wie ein Kleid und sie werden verwandelt werden. Du aber bist derselbe und deine Jahre werden nie aufhören. Und jetzt wieder der Vergleich zu den Engeln. Zu welchem aber der Engel hat er jemals gesagt, die Antwort ist zu keinem, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße. Und dann heißt es über die Engel, sind die Engel nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die das Heil erben sollen. Also, Jesus ist derjenige, der die Welt erschaffen hat, dem die Zukunft gehört. Und welche Funktion haben die Engel? Die dienen den Menschen. Sie dienen Gott, im Auftrag Gottes dienen sie den Menschen. Wer sind diejenigen, die das Heil erben sollen? Wir. Wir alle. Die Empfänger damals und wir heute. Die Engel sind wichtig. Sie dienen uns. Und dafür ist übrigens nicht die Provinzial zuständig für den Schutzengel, sondern Gott selbst. Die Engel sind dienstbare Geister, die denjenigen dienen, die das Heil erben sollen. Und dieses Thema, das Heil erben sollen, ist ja ermöglicht worden durch Jesus. Wir hatten hier in Vers 5 und 6, er hat die Reinigung von den Sünden bewirkt und sich zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Jesus hat das Heil ermöglicht. Und jetzt leben wir auf dieses Heil zu. Die Engel sind dafür da, um uns darin zu unterstützen. Nochmal, das ist so ein Thema, das kommt gar nicht so häufig in der Bibel vor. Hier wird das mal deutlich gesagt. Der Sohn ist derjenige, der die Erlösung ermöglicht hat, der die erwirkt hat. Und die Engel haben nur eine Hilfsfunktion. Ja, ist eine andere Liga, eine andere Kategorie. Hebräer 1 ist total spannend, weil es eben die Engel im Vergleich zum Sohn beschreibt. Und den Sohn Jesus, der Name ist noch nicht mal gefallen. Ja? Also der Name Jesus ist bis zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht genannt wurde. Aber es ist sehr eindeutig, dass von Jesus die Rede ist und später wird dann auch sein Name hinzugefügt. So, ich habe jetzt ungefähr das geschafft, was ich in der ersten halben Stunde schaffen wollte. Wir haben 2 Stunden vorbei. Der Gerd guckt aber immer noch freundlich. Wir machen eine Pause.